Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Moria, Sie erinnern sich? Das griechische Flüchtlingscamp ist längst aus den Nachrichten verschwunden. Nach dem großen Brand vor 4 Jahren gab es sogar ein paar Verbesserungen. Aber viele Menschen leben dort immer noch unter unwürdigen Bedingungen. Besonders schlimm wirkt sich das auf die Psyche von Kindern aus. Katrin Glatz-Bruback ist seit vielen Jahren mit Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Sie ist Kinderpsychologin und hat jetzt ein Buch über die Situation geschrieben. Ich habe sie bei ihrer Buchvorstellung in Wien getroffen. Katrin Glatz-Bruback kommt übrigens aus Norwegen. Dort ist man mit Ausnahme des Königs mit allen per Du. Da habe ich mich gleich angeschlossen. Liebe Katrin, du bist seit vielen Jahren für Ärzte ohne Grenzen tätig. Dieses Jahr ist dein Buch Inside Moria erschienen über deine Erlebnisse im größten griechischen Flüchtlingscamp. Was hat dich denn dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Was mich bewegt hat, war eine Kombination davon, dass wir nicht mehr drüber reden. Teilweise, weil Journalisten nicht ins Lager mehr rein dürfen. Andere Krisen sind dazugekommen. Und durch 13 Reisen dahin über 9 Jahre liegt mir natürlich die Sache sehr am Herzen. Und ich denke, wir können nicht zulassen, dass es weitergeht. Und das wollte ich zum Teil machen. Das Buch kam ja erst in Norwegisch, weil ich in Norwegen wohne. Da haben wir das Buch tatsächlich alle Parlamentariker gegeben, weil die müssen es ja auch lesen, denn die fassen die Entschlüsse. Was aber noch dazu kam, ist, dass worüber man oft redet, ist eben, wie schlecht die Lebensbedingungen sind, also dass Leute in Zelte leben, dass die Hygiene ganz schlecht war, dass ja Kinder direkt auf dem Boden schlafen müssen, dass alles schlimm ist. Worüber aber kaum jemand redet, ist eben, was es psychologisch mit Kindern und Erwachsenen macht, unter solchen Bedingungen über zum Teil Jahre zu leben. Und was mir als Kinderpsychotherapeutin eben Sorgen macht, ist, dass auch wenn die Kinder nicht mehr in Moria sind, geht dieses Leiden weiter. Denn es Traumata, Depressionen, Angst, alles, was in Moria verstärkt wird, bewirkt die Entwicklung des Kindes. Und sie haben dann wahnsinnig viel nachzuholen, wenn sie dann endlich aus Moria rauskommen. Und wir müssen bewusst sein, dass sie eben diese Extrahilfe kriegen, um das nachzuholen oder zu bearbeiten.
Du hast ja die Diagnose Moria sozusagen ins Leben gerufen. Manche dieser Kinder, die teils Jahre unter gefängnisähnlichen Bedingungen leben, denen stellst du dann diese Diagnose Moria. Was verstehst du denn darunter?
Ja, die Diagnose gibt es ja offiziell nicht, nur ich wünschte, sie gäbe es. Es sind alle die Kinder, die nach Moria gekommen sind, die das Leben einigermaßen bewältigt haben, sich gut entwickelt haben, aber weil sie eben unter den sehr schlechten Bedingungen über so lange Zeit leben, anfangen, sich die Haare auszureißen, haben Albträume, beißen sich, bis sie sich bluten oder aber sich total zurückziehen, nicht mehr spielen, nicht mehr reden und zum Teil auch nicht mehr essen. Also es sind ziemlich dramatische Zustände und die sind entstanden, weil die Kinder so lange in Moria gelebt haben.
Wie kann man denn jetzt vor Ort diesen Kindern helfen?
Am liebsten würde ich ihnen ja das Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit, der Voraussichtbarkeit geben, denn das brauchen alle traumatisierten Kinder. Was wir machen können, ist im Prinzip ihnen, was ich so eine psychologische Vitaminpille nenne. Es löst nicht dein Gesundheitsproblem, aber es stärkt dich ein bisschen in dem, dass man aushalten kann. Und in diesem Zusammenhang ist eben die Vitaminpille, dass wir mit ihnen spielen, indem dass sie Pausen kriegen können von dem Kummer, von der Sorge, dass sie besser durch spielerische Aktivitäten besser atmen können. Denn das beruhigt auch das Nervensystem und beugt auch vor, dass dieser Zustand chronisch wird. Und wir können euch auch durch Spielen Traumata bearbeiten. Es ist ja wirklich ein Geschenk, wenn man dann mitmachen darf, wie ein sehr, sehr ängstliches Kind, was seit Jahren nicht gesprochen hat und überhaupt aufgehört hat, sich zu entwickeln und zu lernen. Wenn das dann wieder sozusagen zum Leben kommt, zurückkommt und anfängt zu spielen und sich zu entwickeln, das ist einfach ganz toll, dabei sein zu dürfen.
Als Kinderpsychologin liegt dein Fokus ja auf den Jüngeren. Doch auch die Eltern und die Großeltern dieser Kinder sind von Traumata betroffen. Welche Rolle spielt es denn, dass hier ganze Familien gleichzeitig enormes Leid erfahren haben?
Das ist eine extra Belastung für alle, denn viele Eltern sind selber so traumatisiert, dass sie nicht die Eltern sein können, die sie eigentlich wollen, was teilweise zu Scham führt und Selbstanklage, was für die Kinder dazu führt, dass sie nicht die Fürsorge kriegen, die sie hätten haben sollen. Was wir aber viel machen in Moria, sind eben auch Gruppenaktivitäten für Eltern, damit sie erstens lernen, was ist üblich für ein Kind, das Traumata erlebt hat, dass sie nicht böse werden, wenn das Kind wieder anfängt, das Bett zu nässen, oder dass sie sich ruhig verhalten, wenn das Kind irritabel ist oder sich selber beißt, und dann eben diese Ruhe das Kind auch geben kann und dadurch das Kind ja zu regulieren, damit alle Gefühle gedämpft werden und dass sie eben auch verstehen, was los ist mit dem Kind, aber auch mit sich selber.
Ist es denn möglich, Menschen in diesen Camps Hoffnung zu geben?
Ja, ich arbeite viel mit Hoffnung, denn Hoffnung ist ja eigentlich das Allerwichtigste für uns alle. Denn ohne Hoffnung, dass wir begrüßt werden, wenn wir ins Büro gehen, würden wir ja nach einer Weile keine Lust mehr haben, dahin zu gehen. Wenn wir nicht die Hoffnung hätten, eine Aufgabe, die ein bisschen kompliziert ist, lösen zu können, dann geben wir ja auf. Und wenn wirklich überhaupt keine Hoffnung mehr da ist, dann sagen ja Menschen, ja, wozu lebe ich? Also Hoffnung ist sehr wichtig für uns alle, aber besonders eben für Menschen, die geflüchtet sind, die in sehr schlechten Bedingungen leben. Und oft träume ich so ein bisschen, besonders mit den Kindern, was sie sich so für die Zukunft wünschen. Denn durch das Träumen bleibt auch die Hoffnung am Leben. Ich habe zum Beispiel mit einem, das war ein Kind aus Afghanistan, 11 Jahre alt, und da haben wir eben das Haus gezeichnet, worin sie mal wohnen möchte. Und das ist eben auch sehr üblich, dass Geflüchtete von einem richtigen Haus träumen, wo sie eben wohnen können. Und dann hat sie ganz viele Zimmer gemalt, so ringsrum, auf dem Papier, und dann in der Mitte war ein Riesenzimmer. Ich war naiv und habe gedacht, ja, da sammelt sich die große Familie und endlich können sie zusammen sein. Und ja, das war so meine Idee. Und da sagt dieses Mädchen, nee, das ist ein Fußballplatz. Ich habe gesagt, wie bitte? Im Haus? Ja. Denn sie hatte in der Türkei erlebt, dass sie eben Fußball spielen konnte. Das hat ihr wahnsinnig Spaß gemacht. Und dadurch, dass wir eben ein bisschen träumen konnten. Wir wussten beide, sie wird wahrscheinlich kein Haus mit einem Fußballplatz innen drin haben. Aber dann konnten wir darüber reden, wie viel Freude sie dran hatte, Fußball zu spielen, wie viele Tore sie gemacht hat. Und plötzlich war sie sehr viel mehr vitalisiert. Also sie hatte viel mehr Kraft und konnte eben daran festhalten, dass eines Tages werde ich wieder Fußball spielen. Eines Tages kann ich mich wieder freuen, ein Tor zu machen. Und so träume ich eben viel mit den Kindern, um gerade die Hoffnung am Leben zu halten.
Das Camp Moria, von dem du in deinem Buch berichtest, ist 2020 durch einen Brand zerstört worden. Und kurz darauf wurde dann ein neues Camp auf der Insel Lesbos eröffnet. Wie sieht denn zurzeit die Lage dort aus? Hat sich etwas verbessert?
Rein infrastrukturmäßig hat sich was verbessert. Gott sei Dank. Wir haben ja lange drum gekämpft. Und jetzt wohnen die allermeisten in Wohncontainern. Die Sanitäranlagen sind besser. Die Ratten laufen nicht mehr rum, weil der Müll abgeholt wird. Also so gesehen ist es tatsächlich besser. Rein psychologisch bin ich mir aber nicht sicher. Denn es ist jetzt ein Lager hinter 4 Meter hohen Stacheldrahtzäune. Vorne am Tor stehen bewaffneten Wachen. Da gehen Kinder jeden Tag rein und raus. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn unsere Kinder das machen müssten. Jedes Mal, wenn sie von zu Hause rausgehen, steht da ein bewaffneter Wache, der eben dich abzapft und fragt, was du in der Tasche hast. Und wenn du nach Hause kommst, genauso. Das gibt ja kein Gefühl der Geborgenheit auf irgendeine Art und Weise. Und dann ist es eben diese Passivität. Es gibt im Lager nichts zu tun. Kinder können nicht zur Schule gehen. Für ungefähr 1000 bis, ja, kommt drauf an, wie viele Menschen im Lager leben, aber mindestens 1000 Kinder gibt es ein Spielgerät, mit dem sie sich teilen müssen. Man darf keine Eigeninitiative zeigen. Im alten alten Lager, da durfte man zum Beispiel Backöfen backen, damit man Brot backen konnte. Oder man konnte eine kleine Bude aufbauen, wo man eine Friseursalon hatte. Man hatte eben diese Eigeninitiative. Das ist auch nicht mehr erlaubt. Das heißt, der ganze Tag sitzt man nur und wartet. Und man weiß nicht, wie lange man warten muss. Letztens, als ich da war, waren manche nach 3 Monaten, durften sie weiterreisen. Ich habe aber auch einen Mann getroffen, der 4 Jahre lang auf Lesbos gewesen ist. Man weiß nicht, wie lange man wartet, man hat nichts zu tun. Jede Eigeninitiative ist eben verboten. Man darf sogar nicht Freunde sammeln, wenn man mehr als 3 Menschen sind. Denn das ist dann eine Sicherheitsgefahr, so genannt. Das heißt, wenn du mit jemandem ein Essen teilen willst oder mal Musik hören willst, ja, dann darfst du nur 2 Freunde anladen und keinen mehr. Wenn man lange in dieser Apathie lebt, ist der Weg zu Depression sehr, sehr kurz. Und das ist eben, was wir jetzt sehen. Leute, die total apathisch sind und aufgegeben haben. Also rein psychologisch ist das nicht besser.
Du bist nicht nur in Griechenland aktiv. Vor kurzem warst du in Gaza. Wie geht es den Kindern denn dort?
Ja, Gaza ist noch ein Stück schlimmer als was ich je gesehen habe. Vieles ähnelt sich in dem, dass die Kinder traumatisiert sind, wie die Kinder in Moria auch. Diese Unsicherheit, mit der sie leben müssen, gibt's in Gaza genauso wie in Moria. Der Verlust von allem, von Haus, von Freunden, von Schule, von Nachbarschaft, das ähnelt sich aus. Auch was aber anders ist in Gaza, ist, dass die Kinder jeden Tag sich fürchten, entweder selber umgebracht zu werden oder dass Menschen, die sie lieb haben, sterben. Denn sehr, sehr viele haben das erlebt. Und vor allen Dingen die Kinder, mit denen ich gearbeitet habe, im Krankenhaus in Nasser, sind ja im Krankenhaus, weil sie verletzt sind. Das heißt, sie waren an den Explosionen sehr, sehr nah dran. Haben Beine gebrochen, manche müssten ein Bein amputieren. Eine 2-Jährige in der Klinik hatte beide Beine verloren. Wahnsinnige Brandwunden. Und was für mich das Geräusch des Krieges geworden ist, sind diese Ängste, Schreie von den Kindern. Ein kleines Geräusch von einer Tür, die ein bisschen zu laut zugemacht wird oder dass die Eltern mal kurz aus dem Zimmer gehen, führt zu ganz extremen Panikattacken. Und sie schreien und schreien und schreien, weil sie einfach Angst haben, jetzt kommt wieder eine Bombe. Und wir hören ja die Bomben, während wir im Krankenhaus arbeiten. Also es ist eine reelle Angst. Und das ist ein Geräusch, das geht direkt zum Herzen. Es ist ganz, ganz furchtbar. Und vor allen Dingen, sie sind sehr schwer zu helfen. Denn jederzeit kann wieder eine Bombe einschlagen. Und dass ihnen die totale Sicherheit weggerissen ist, das ist schlimm, ein Zeuge dazu zu sein, aber auch zu sehen, was es mit ihnen macht.
Eingepfercht und ohne Perspektiven, wie du das beschreibst, sind die Kinder und Jugendlichen in Gaza wahrscheinlich auch leichte Beute, um von Milizen und Terrororganisationen rekrutiert zu werden. Gibt es da einen Weg, die Kinder davor zu schützen?
Also das war auf jeden Fall kein Thema für uns. Die Menschen sind jetzt in so einem Überlebensmodus, wo sie nur versuchen, am nächsten Tag wieder aufzuwachen. Was kommt oder was morgen ist, darüber reden Leute nicht so viel, auf jeden Fall nicht mit mir. Und es ist ganz auffallend, dass wenn ich dann nachmittags aus der Klinik ging und wie man dann so immer sagt, ja, wir sehen uns morgen, hat mindestens ein Kollege immer gesagt, ja, falls wir noch am Leben sind. Und das ist nicht nur so, was sie so sagen, aber ganz im Ernst, sie fürchten sich, die Nacht nicht zu überleben. Und viele tun es ja nicht.
Man könnte meinen, wenn man täglich mit so viel Leid konfrontiert ist, stumpft man nach einiger Zeit ab. Gibt es Situationen, bei denen das nicht eintritt oder gewöhnt man sich irgendwann an alles?
Meine große Angst ist, abgestumpft zu werden. Ich denke, wenn ich das werde, dann bin ich nicht mehr richtig human. Dann kann ich nicht empathisch das Ganze angehen. Und deswegen lasse ich mir auch zu, traurig zu werden, wütend zu werden, verzweifelt zu werden, denken, es hilft alles nicht. Ich versuche aber nicht in dem Zustand zu bleiben, sondern eher zu denken, okay, was kann ich trotz allem machen? Manchmal muss man das ganz, ganz klein machen und einfach den einzelnen Personen, den man vor sich sieht, sagen, okay, ich kann da ein ganz bisschen mithelfen oder dazu beitragen, dass es ihnen ein bisschen besser geht. Und so, denke ich, ist es für uns alle. Wir können ja nur das machen, was wir als Einzelperson machen können. Aber wenn wir zusammengehen, können wir ganz schön viel hinkriegen. Und das gibt mir Hoffnung.
In deinem Buch kritisierst du die Bedingungen in den Camps und du schreibst, dass es sich um eine politische Entscheidung handelt, die geflüchteten Menschen so zu behandeln. Siehst du denn eine Möglichkeit der Verbesserung in den nächsten Jahren?
Wir können nicht aufgeben und auf Verbesserung hoffen und auch dafür zu arbeiten. Es kommt nicht von alleine, das ist ganz sicher. Aber wir sind viele, die das anders wollen. Und die moderne europäische Identität ist ja auf die Idee von Menschenwürde und Menschenrechte gebaut. Vor 75, 80 Jahren stand Europa zusammen und hat gesagt, ja, was jetzt passiert ist im Zweiten Weltkrieg, das wollen wir nie wieder. Und das hat ja einen Grund gehabt, weil Leute eben gesagt haben, was wir gesehen haben, das war so schlimm. Das kann nicht nochmal passieren. Und ich glaube, viele haben das noch in Erinnerung. Und die Jugendlichen, die müssen wir einfach dran erinnern. Und irgendwann mal kommt die Wende. Ich bin davon ganz, ganz überzeugt. Nur wir müssen darum kämpfen. Denn wenn wir aufgeben, ja, dann gewinnen die anderen Kräfte. Und das wollen wir ja nicht, das wollen wir einfach nicht zulassen.
Katrin, wann und wohin wird dein nächster Einsatz für Ärzte ohne Grenzen führen?
Ich fahre jetzt im Januar wieder nach Gaza zurück, in dem Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis. Ich habe mich ein bisschen in den Menschen verliebt, die da arbeiten. Meine Kollegen sind ganz fantastisch. Sie leben selber im Krieg. Sie sind auch geflohen, haben ihr Haus verloren. Manche haben sehr viele Familienmitglieder verloren. Manche haben ums Leben laufen müssen, um einfach da zu sein. Trotzdem gehen sie jeden Tag ins Krankenhaus, sind für unsere Patienten da, geben ihnen Fürsorge und Liebe. Und ich bin einfach sehr, sehr beehrt, dass ich mit ihnen arbeiten durfte. Und das möchte ich gerne wieder machen.
Liebe Hilde, wir haben soeben von Katrin gehört, welche teils schrecklichen Bedingungen geflüchtete Menschen in Europa vorfinden. Du engagierst dich für diese Menschen. Was hat dich dazu bewegt?
Naja, ich habe eigentlich damals, das war nämlich schon 2013, habe ich angefangen und habe mir gedacht, ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich wusste nicht genau, wo ich anfangen sollte, bin dann zur Diakonie gegangen, wo ich jemanden gekannt habe und die hat mir dann vorgeschlagen, Hilde, was hältst du davon, wenn du mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen arbeitest? Oder es hieß damals so, heute würde man Fluchtweisen sagen. Und dann sind wir zu einem Haus gegangen, wo 40 unbegleitete minderjährige Geflüchtete untergebracht waren. 40 Burschen, hauptsächlich aus Afghanistan, teilweise aus Syrien. Und dort habe ich halt angefangen, bei einem Schauspielworkshop zu assistieren. Und dann ist es irgendwie dazu gekommen, nach ein paar Monaten, dass ich eine Theatergruppe gegründet habe, wo ganz viele Jugendliche aus verschiedenen Ländern zusammen Romy und Julia aufgeführt haben.
Wie können denn andere Menschen, ob prominent oder nicht, deiner Meinung nach einen Beitrag zur Unterstützung von geflüchteten Menschen leisten?
Wenn man die Ressourcen hat, dann kann man sich einfach umhören und so wie ich einfach mal anrufen bei der Diakonie oder bei der Caritas und sagen, ich habe ein bisschen Platz, Zeit und Geld und würde gerne meinen Beitrag leisten.
Was erhoffst du dir langfristig von deinem Einsatz?
Das, was ich mir wünsche, ist natürlich, dass die Menschen, die wir jetzt in unserem Verein auch unterstützen, dass die auf eigenen Beinen stehen können, dass sie sich selber kümmern können und ermächtigt sind, ihr Leben ohne Hilfe zu führen natürlich. Das ist das, was man sich wünscht. Und solange jemand Hilfe braucht, hilft man dieser Person. Jeder Gedanke kann etwas verändern und so kann jede kleinste Handlung auch was verändern im kleinsten Umfeld. Und wenn man mehr tun kann, dann soll man mehr tun.
Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, das Buch von Katrin Glatz-Brubach heißt Inside Moria und ist dieses Jahr im West End Verlag erschienen.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.